Heute ist ein ganz besonderer Gottesdienst, ein Gottesdienst, in dem wir Christian als Ältesten einsetzen wollen, ein Gottesdienst, der sich wie ein Meilenstein auf unsere Gemeinde auswirken wird. Wir sind an einem ganz besonderen Punkt als Gemeinde angekommen. Und ich möchte über vier Punkte heute sprechen. Die Notwendigkeit von Ältesten in der Gemeinde, Punkt 1. Punkt 2, 6 Schritte bis zur Einsetzung. Und dann drittens die Amtseinsetzung und viertens die Zusammenarbeit zwischen Ältesten und der Gemeinde. Die Notwendigkeit von Ältesten in der Gemeinde. Ein junger Mann, Titus, ist mit Paulus unterwegs und Paulus sagt, du kommst jetzt nicht mit. Ich lasse dich hier zurück in Kreta mit einem Auftrag. Und das schreibt er ihm auch. Und ich lese aus Titus 1, 5 bis 9, was Paulus Titus sagt. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe, wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung und Aufsässigkeit vorliegt, denn ein Aufseher muss untadelig sein, als ein Haushalter Gottes nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Hier schreibt der Apostel Paulus einen Brief an Titus und nimmt Bezug auf seinen Auftrag, den Titus zu erfüllen hatte. Er sollte in jeder Stadt, wo eine Gemeinde entstanden ist, Älteste einsetzen. Nun, jetzt sind mehrere Gemeinden in den umliegenden Städten entstanden, dadurch, dass das Evangelium verkündigt wurde und Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und Paulus unterstreicht die Notwendigkeit von Ältesten ganz deutlich, indem er sagt, damit du das, Titus, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt. Paulus nennt das Fehlen von Ältesten in der Gemeinde was? Mangel. Es fehlt etwas Entscheidendes. Und Paulus sagt, bring das in Ordnung, Titus. Und wenn wir genau lesen, sagt Paulus auch nicht, setze einen Ältesten pro Gemeinde ein, sondern setze in jeder Stadt Älteste ein, Plural. Älteste in jeder Gemeinde. Auch hier möchte ich kurz beifügen, wenn eine über viele Jahre hinweg immer nur ein Pastor da ist, frage ich mich, woran liegt das? Ist hier vielleicht eine falsche Gesinnung da, dass keiner mitleiten darf? Gott sagt, mindestens zwei. Plural beginnt bei zwei. So haben wir es auch in der Schule gelernt. Auch in Apostelgeschichte 14, Vers 23 lesen wir, wie es der Apostel Paulus machte. Da heißt es, nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Auch Paulus setzte Älteste ein. Älteste in jeder Gemeinde. Und in Antiochia, das müssen wir uns gleich merken, wenn ich was noch mehr dazu erzähle, da entstand eine Gemeinde. Warum? Ihr alle kennt ja die Geschichte noch von Stephanus, wie er gesteinigt wurde und eine riesige Christenverfolgung in Jerusalem ausbrach. Und die Gemeindeglieder flohen überall hin. Da kommt der Mann nach Hause, die Frau ist nicht mehr da. Sie ist irgendwo im Kerker mit Schwerstverbrechern eingesperrt. Warum? weil sie an Jesus glaubte. Verkehrte Welt, nicht? Und die Welt meint, wir haben sie. Armselig, verblendet. Und die Christen mussten weg. Viele flohen überall hin. Aber sie versteckten sich nicht, diese gläubigen Flüchtlinge, sondern überall, wo sie hinkamen, erzählten sie die frohe Botschaft vom Herrn Jesus. Dass Jesus am Kreuz starb, dass er dort sein Leben gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und stellt euch mal so ein Gespräch vor. Wo kommst du denn her? Ja, aus Jerusalem. Und warum bist du hier? Ja, ich musste weg. Ich glaube an Jesus. Und da haben die was gegen. Ja, und jetzt? Ja, ich muss neu anfangen. Ich weiß auch nicht, aber ich vertraue auf Jesus. Ja, und warum glaubst du? Weißt du, ich war genauso wie du. Ich hatte keine Ahnung, wer Jesus ist. Aber dann habe ich Predigten gehört von den Aposteln und habe verstanden, dass es der, der kommen sollte. Es ist Gott, der Mensch wurde und freiwillig ans Kreuz ging, damit ich nicht verloren gehe, ewig in die Hölle komme. Und so glaube ich, dass Jesus für mich ans Kreuz ging. Ich habe mich zu ihm bekehrt. Und die Apostel sagten, ich muss bereuen, dass ich ein Sünder bin. Oh, und ich habe viele Sünden hinter mir. Das fiel mir gar nicht schwer zu erkennen, dass ich ein Sünder bin. Aber ich habe alle meine Sünden vor Jesus gebracht und um Vergebung gebeten. Und seitdem habe ich den Herrn. Und das sprach sich überall rum. Dann sagt das der eine dem anderen, der andere dem anderen. Und so entstand eine Gemeinde in Antiochia. Diese Botschaft hörten viele. Warum? Weil die gläubigen Flüchtlinge von Jesus weitererzählten. Übrigens ein Auftrag an uns. Jesus hat uns deswegen hier gelassen, sonst wäre der Himmel vielleicht schon begonnen. Aber er hat uns extra als Gläubige hier gelassen, damit viele noch diese wunderbare Botschaft erfahren. Und wir lesen diese wunderbaren Worte in Apostelgeschichte 11, Vers 21. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Antiochia. Viele bekehrten sich zu Jesus Christus. Eine Gemeinde entstand. Nun, wie werden wir in der Welt bezeichnet? Wer sind wir? Wer bin ich? Ein Christ. Wisst ihr, woher diese Bezeichnung kommt? Die Christen aus Antiochia. Eine der ersten Gemeinden, die entstand nach der Steinigung des Stephanus, weil die Christen weg mussten. Und die Christen waren dem Herrn Jesus so ähnlich. Sie halfen, wo sie konnten. Übrigens ein Merkmal echter Christen. Und man sprach in dieser neu entstandenen Gemeinde über die große Not der Geschwister in Jerusalem. Da gab es ja immer noch Gläubige, die es nicht geschafft haben, wegzukommen. Die verfolgt wurden, enteignet wurden, ins Gefängnis geworfen wurden. Ich weiß nicht, ob ich abhauen würde, wenn meine Frau im Knast sitzt. Kann ich dann nach Antiochia gehen? Schwer. Also ich bleibe in Jerusalem, mit dem Risiko auch in den Knast zu kommen, weil ich an Jesus glaube. Interessant, ne? Und was tun die Geschwister in Antiochia? Sie spenden. Sie sitzen zu Hause und sagen, wie viel können wir geben für die leidenden Geschwister dort? Da sitzt der Vater im Knast, 6 Kinder, wie können wir sie ernähren? Und sie spenden, tun richtig Geld zusammen und geben es weiter. Sie halfen, wo sie konnten. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 30, eine ganz schlichte Stelle, die aber sehr viel sagt zu unserem Thema heute, Ältestenschaftserweiterung oder Ältesteneinsetzung. Da heißt es, das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Paulus. Ganz schlichter Satz. Sie sandten die Spende an die Ältesten in Judäa. Ohne dass man liest, dass Älteste eingesetzt wurden, sehen wir hier die erste Stelle im Neuen Testament, wo Älteste erwähnt werden in der Gemeinde. Was sagt uns das? Die Apostel haben in Jerusalem und überall, wo sie waren, Älteste eingesetzt. Das war ganz normal. Das haben sie als Auftrag Gottes erkannt. Nein, nicht ein Mann pro Gemeinde, sondern Plural, Älteste, mindestens zwei, besser drei, besser vier und so weiter. Nicht ein Ältester in jeder Gemeinde, sondern mehrere. Unser Oberhirte Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde, möchte, dass in jeder Gemeinde mehrere Unterhirten die Leitung der Gemeinde übernehmen. Es ist ja seine Gemeinde und er möchte, dass die Gemeinde so geleitet wird. Es sind Älteste, die im Glauben bewährt, charakterlich geeignet und moralisch qualifiziert sind nach den Vorgaben der Bibel. Es sind Hirten oder Pastoren, die die Gemeinde schützen, bewahren, belehren, ernähren, ermahnen, das macht man nicht so gern, muss aber auch hin und wieder sein, ermutigen und hüten sollen. Es sind Männer, die leiten und mit gutem Vorbild Jesus nachfolgen. Es sind Männer, denen die Gemeinde gerne folgt, weil sie authentisch sind. Und deswegen wollen wir heute in Overath etwas in Ordnung bringen, was hier in unserer Gemeinde noch mangelt. Es mangelt an Ältesten. Und diesen Mangel wollen wir heute abstellen und Christian als weiteren Ältesten einsetzen. Der zweite Punkt, die 6 Schritte bis zur Einsetzung. Nun, das Neue Testament liefert kein Musterbeispiel für eine Amtseinsetzung. Ja? Es gibt nicht irgendwo in der Apostelgeschichte, wo drin steht, am Anfang ein Lied und dann die Predigt und danach kommt der Kandidat nach vorne, kniet sich hin und danach kommen die Ältesten. Kein Programm in der Bibel. Es gibt keine Bibelstelle, die diese 6 Schritte auch im Zusammenhang erwähnt. Aber doch gibt es Schlüsselaspekte, die ganz klar zeigen, diese 6 Punkte müssen sein. Zusammengesetzt aus allen Bibelversen, die die Bibel nennt, das Neue Testament erwähnt. Der erste Schritt ist der persönliche Wunsch. Da sagt Paulus in 1. Timotheus 3, Vers 1, glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Also niemand soll das widerwillig tun. Die erste Frage bei der Einsetzung von Ältesten muss geklärt werden, möchtest du das überhaupt? Nun, wir haben Christian gefragt und diese Frage hat ihn bewegt und aus der Bereitschaft zum Dienst, die er schon vorher hatte, entwickelte sich mit der Zeit auch der Wunsch, dem Herrn als Ältester zu dienen. Und dann der zweite Schritt, moralische und geistliche Qualifikationen. Nun, wir wissen alle um die Neigung vieler Menschen. Viele wollen im Rampenlicht stehen und leiden, wenn sie es nicht tun. Und leiden, wenn jemand anders im Rampenlicht steht. Sie leiden ganz schrecklich, weil sie selber im Rampenlicht stehen wollen. Sie wollen den Ton angeben, wollen Macht und Anerkennung, wollen leiten, Einfluss nehmen und bestimmen, aber wenige wollen dienen. Wenige wollen die Last tragen. Sie wollen lieber, dass andere die Lasten tragen. Wenige wollen helfen. Viele wollen Ansehen, aber wenige Verantwortung. Und damit das nicht schief geht, hat der Herr Jesus klare Qualifikationen gegeben in 1. Timotheus 3, Titus 1 und 1. Petrus 5. Und wir als Gemeinde haben diese Qualifikationen sehr ernst genommen und damit wir keinen falschen Ältesten bekommen. Nicht einen, der mehr an sich denkt als an die Gemeinde. Nicht einen, der sich selbst in den Mittelpunkt stellen möchte, sondern der den Herrn in den Mittelpunkt der Gemeinde stellen möchte. Ich möchte ein Beispiel jetzt erwähnen, das bei mir sehr tief sitzt und auch mit Schmerzen verbunden ist, aber ich hielt es doch für gut, das hier mal anzubringen. Ich werde nicht meine Sünde vergessen, als ich vor einigen Jahren oberflächlich mit diesen Qualifikationen umgegangen bin und Leute ans Ruder ließ, die das Gemeindeschiff in eine Katastrophe geleitet haben, bei der Menschen auch Schiffbruch erlitten haben und nicht mehr dabei sind. Falsche Männer, die sich selbst für fähig hielten und andere für unfähig hielten. die sich selbst für sehr begabt hielten und sogar die Intelligenz von Brüdern in Frage stellten. Falsche Männer, die andere Diener der Gemeinde angegriffen haben, um sich selbst in ein besseres Licht zu stellen. Männer, die törichte Streitfragen zum Thema machten, und deswegen mussten die Mitarbeiter sich immer rechtfertigen, das war nicht so, und da haben sie uns alle nur beschäftigt mit Vorwürfen, die nicht stimmen. Die Gemeinde hat damals fast aufgehört zu existieren und der Teufel hat es fast geschafft, die Gemeinde auszulöschen. Was war damals meine Sünde als Leiter der Gemeinde? Ich habe nicht auf die biblischen Qualifikationen geachtet. Nicht bewusst in Rebellion, sondern einfach nicht beachtet. Ich war damit dem Herrn ungehorsam und habe es mit verursacht. Denn hätte ich darauf geachtet, wären diese Männer niemals in die Leitung gekommen, in den damaligen Leitungskreis, und die Gemeinde hätte rechtzeitig erkannt, bei der Überprüfung der Qualifikationen, diese Männer dürfen nicht leiten, können nicht Älteste werden, weil die Qualifikationen fehlen. Gebe Gott, dass sich meine Sünde niemals in Overath wiederholt. Und überall, wo ich bin, sage ich, denkt an meine Sünde. Ich scheue mich davor. Das darf sich nicht wiederholen. Einige weise Älteste haben mir damals gesagt, Andreas, du hast hier gesündigt. Und ich habe die Ermahnung angenommen, den Herrn gesucht, Vergebung bekommen. Und ich durfte meine Sünde der Gemeinde bekennen und habe auch Vergebung empfangen. Entschuldigung. Wir haben daraus gelernt und haben die Qualifikationen als Gemeinde diesmal studiert, haben sie gemeinsam gelesen und jedes Gemeindemitglied hat eine Bewertung von Christian vorgenommen, mit Namen und nicht anonym, dass man ihm irgendwie einen auswischt, weil ich neidisch bin oder sonst was, indem jede einzelne Qualifikation auf dem Bewertungsbogen bewertet werden sollte, die Bibel nennt, und jedes Mitglied sagen sollte, ob Christian würdig, verbesserungswürdig oder unwürdig ist. Die Frage war, erfüllt Christian die moralischen und geistlichen Qualifikationen? Und dann kam der Schritt 3 und 4, Auswahl und Prüfung. Die Auswahl und Prüfung der richtigen ältesten Kandidaten ist eng verbunden mit den Qualifikationen. Niemand darf in die Auswahl kommen, der diese Qualifikationen nicht aufweist. Der kommt gar nicht in Frage. Dafür und genau dafür hat Gott sie ja, diese Qualifikationen, in die Bibel geschrieben. Und die Gemeinde, angeleitet von Ältesten, soll eine gründliche Prüfung der Qualifikationen vornehmen. Und nicht danach schauen, oh, der kann aber super reden. Oh, die kenne ich, die gut reden können. Oh, der ist fleißig. Das ist gut, dass ein Mensch fleißig ist. Aber das ist nicht allein ausschlaggebend. Der kommt gut an. Der kann gut mit Menschen. Der ist sehr sympathisch. Er ist beruflich sehr, sehr erfolgreich. Ja, so nicht. Welche Qualifikation verlangt der Herr, der Oberhirte? Wir haben es gelesen. Und alle Qualifikationen müssen in Und-Verknüpfung zueinander stehen. Es geht nicht, dass man sagen könnte, er ist zwar ein bisschen streitsüchtig, aber sonst ist es ein echt sympathischer Kerl. Das geht nicht, denn er darf nicht streitsüchtig sein. Oder er hat einen schwierigen Charakter, ist stolz, aber er ist sehr gastfreundlich und wahnsinnig spendabel. Es ist gut, dass er spendet. Das ist auch gut, dass er gastfreundlich ist. Aber er kann nicht Ältester werden. Und so haben wir jede Qualifikation als Gemeinde an Christian geprüft und haben gemeinsam die Auswahl getroffen. Es passt. Christian hat die Qualifikationen. Natürlich, und das möchte ich ja auch sagen, zur Ehre unseres Herrn auch, ja, natürlich hat Christian auch Schwächen. Man konnte auch sehen, so an einigen Linien, da gab es eine kleine Beule in der Bewertung. Ja. Einige sagten, alles super. Ne? Die waren in 2 Minuten fertig mit dem Bogen. Ne? Habe ich gesehen, das Gang so. Man sieht an den Kreuzchen, dass er sehr schnell ging. Aber wir durften bei der letzten Mitgliederversammlung dem Herrn Jesus sagen, danke Herr, Christian hat bestanden, und haben Gott gemeinsam dafür gedankt. Und jetzt kommen wir zum Thema Amtseinsetzung. Heute ist der Tag, an dem wir Schritt 5 und 6 machen wollen, Amtseinsetzung und Gebet. Heute wollen wir den Schlussstein für den Vorgang der Ältesteneinsetzung setzen. Älteste setzen den Kandidaten offiziell ins Amt ein. Damals in Kreta sollte Titus das tun, im Auftrag von Apostel Paulus. Es würde also reichen, wenn ein Ältester das tut. Ich habe heute den Eberhard eingeladen, weil er ohnehin kommen wollte, und ich hatte ihn gefragt, Mensch, wäre das nicht schön, und er hat zugesagt. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auch, Eberhard, in unserer Gemeinde. Und heute wollen wir das auch, so wie Titus das in Kreta tat, in Overath tun. Und wie soll das geschehen? Nun, das Neue Testament bietet nur wenig detaillierte Anweisungen über eine offizielle Amtseinsetzung von Ältesten, und das Alte Testament sagt gar nichts darüber. Und wir finden im Alten Testament umfangreiche und komplizierte zeremonielle Prozeduren für die Amtseinsetzung eines alttestamentlichen Priesters. Spezielle Opfer wurden dargebracht, spezielle Waschungen, zeremonielle Gewänder getragen werden. Der Priester wurde mit Öl gesalbt, aber das alttestamentliche Priestertum ist im Neuen Testament abgeschafft, gibt es nicht mehr. Deswegen haben wir auch keinen Altar hier stehen. Im Neuen Testament gibt es das nicht. Und Christian wird ja nicht in ein alttestamentliches Priestertum eingesetzt, sondern als Ältester der Ortsgemeinde der Freikirche Overath. Und da ist das Neue Testament ganz schlicht. Keine Prozedur, kein geheimnisvolles oder sakrales Ritual, keine spezielle Zeremonie, kein Weihrauch und alles Mögliche, wo die Leute sagen, boah, gar nicht. Weder verleiht die Amtseinsetzung oder die Handauflegung eine besondere Gnade oder Vollmacht. Dadurch wird Christian nicht zu einem Geistlichen. Nein, das Vokabular des Neuen Testamentes ist durch den Heiligen Geist sorgsam ausgewählt, und die Schreiber wählten zur Beschreibung der Amtseinsetzung ganz einfache, schlichte Worte. Und ich glaube, es würde gut sein, wenn wir es dann auch schlicht lassen und daraus kein pompöses Ding machen. Und sollte sich jemand daran stören, dass ihm die Zeremonie nicht pompös genug erscheint oder dass kein besonderes Ritual zu sehen war, dann möchte ich ihm entgegnen, les einfach mal die Bibel. Und dann siehst du, wie schlicht es gewesen ist. Sehr schlichte Worte werden genutzt, vom Heiligen Geist sorgsam ausgewählt, weil die Ehre dem Herrn allein gehört und nicht Christian oder anderen. Die Bibel spricht nur von einer schlichten Handauflegung durch Älteste, die den ältesten Kandidaten ins Amt einsetzen. Wir lesen von der Handauflegung immer wieder im Zusammenhang von Ältesteneinsetzung. Es gibt mehrere Stellen, aber ich lese jetzt nur 3 mit euch zusammen. 1. Timotheus 5, Vers 22. Da warnt Paulus den Timotheus und sagt, die Hände lege niemand schnell auf. Mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig, bewahre dich selbst rein. Hier warnt Paulus Timotheus, mach das mit der Ältestenschaftseinsetzung oder mit der Ältesteneinsetzung nicht zu schnell. Es könnte ein falscher sein. Prüf das. Sei nicht zu schnell damit, mit der Handauflegung. Apostelgeschichte 13, 2 bis 3. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Hier werden Barnabas und Paulus als Gemeindegründer die nachher auch eine Gemeinde anleiten sollen, ausgesandt mit Handauflegung. 1. Timotheus 4, Vers 14, die dritte Stelle. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Timotheus wurde durch Handauflegung ins Amt des Ältesten eingesetzt. Der Schlussstein des Prozesses der Amtseinsetzung eines Ältesten ist die Handauflegung und das Gebet. Schritt 5 und 6. Und gleichzeitig ist es der Startschein für Christian, der Beginn seines Dienstes als Ältester und Hirte. Durch die Handauflegung und Gebet wird Christian gesagt: Jetzt, Christian, fängst du offiziell an, Verantwortung zu tragen. Du bist jetzt ein Mitglied der Ältestenschaft der Gemeinde. Die Fürsorge der Herde liegt nun auf deinen Schultern und auf den Schultern deiner Mitältesten. Und der Gemeinde wird damit gesagt: Hier ist ein neuer Ältester, der sich um euch und eure Familien kümmert. Somit ist die Einsetzung ein offizieller Anfangsstein. Und außerdem geben wir Christian durch die Einsetzung mit Handauflegung die Bestätigung: Wir stehen hinter dir, Bruder. Wir sehen dich und segnen dich und werden für dich beten. Und die Gemeinde wird dir die Anerkennung zusprechen. Und jetzt möchte ich über den vierten Punkt sprechen, und ich weiß, der ist nicht ganz so populär. Ich habe überlegt, ihn wegzulassen, habe mich entschieden, nein, ich werde es sagen. Zusammenarbeit zwischen Älteste und Gemeinde. Nun möchte ich vor der Amtseinsetzung von Christian noch einige Worte an euch richten, liebe Gemeinde. Wie soll Gemeinde mit Ältesten umgehen? Wie soll sie Älteste wertschätzen und ihnen folgen? Wie sollen sie mit Ältesten zusammenarbeiten? Und die richtige Haltung der Gemeinde gegenüber den Ältesten schreibt der Apostel Paulus auch an dem Timotheus so. In 1. Timotheus 5, 17 bis 22 sagt Paulus: Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt: Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von 2 oder 3 Zeugen. Die, welche sündigen, weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Die Hände lege niemand zu schnell auf. Paulus sagt hier: Älteste, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeschätzt und wertgeachtet werden. Oh, wenn Älteste nicht wertgeachtet werden, wenn sie verachtet werden, dann geht die Gemeinde kaputt. Ich habe es selbst erlebt. Ein Mann, den ich zum Herrn führen konnte und ich ihm einfach auch als Ältester sagen musste, das ist nicht okay, was du machst. Er sagt mir ganz frech ins Gesicht: Wer bist du überhaupt? Er schaute so auf mich runter. Ja, bist du besser als ich? Nein, ich bin genauso ein Sünder wie du. Aber ich muss dir sagen, was die Schrift sagt. Wer bist du überhaupt? Und da ging nicht nur etwas zwischen uns kaputt. Er ging weiter und sagte: Wer ist der überhaupt? Wer das tut, öffnet Schleusen des Bösen und die Gemeinde wird verunreinigt. Verleumdung, Besserwisserei und Streit kommt in die Gemeinde durch diese Haltung, wenn keine Ehre da ist, kein Respekt da ist. Wir sehen also, wie wichtig der Umgang mit den Ältesten ist. Der Heilige Geist ließ Paulus das in die Bibel schreiben, weil Gott die mürrischen, rebellischen, eigenwilligen Menschen kennt. Und Gott sagt: So soll es aber nicht in meiner Gemeinde zugehen. Vergessen wir nicht, es ist die Gemeinde des Oberhirten, des Herrn, des Königs aller Könige, des Schöpfers. Vor ihm müssen wir doch Respekt haben, oder? Und das sind seine Spielregeln für die Gemeinde. Wenn sich aber jemand über Älteste beklagt, was tun wir dann? Wir sollen das nicht alles glauben, was Leute über Älteste sagen. Fridolin Jansen erzählte mal, wie sich einer bei ihm beklagte und sagte, hör mal, dein Mitältester, der geht zu einer Hure. Damit kann man schön Rufmord begehen, nicht? Und dann sagt der Fridolin, unser Missionar, den wir unterstützen in Brasilien, warst du allein? Ja, ich war allein. Und er sagt ihm, ich weise diese Klage ab. Mit 2 oder 3 Zeugen gilt das, so sagt es die Schrift. Und nach Überprüfung kam Folgendes raus. Der Älteste hat sein Auto verkauft und der Nachbesitzer fuhr mit diesem Auto ins Bordell. Und das Gemeindeglied war sicher, es ist der Älteste. Was sagt die Schrift? Eine Klage gegen einen Ältesten nehme nicht an, weise ab, es sei denn, es sind 2 oder 3 Zeugen. Sehen wir, dass es vor Gott Sünde ist, Älteste anzuklagen? In unserer Demokratie meinen wir, wir dürfen alles. Angela Merkel dürfen wir beschimpfen. Wir dürfen alles, ohne Konsequenzen, denken wir. Gott aber verbietet so etwas in seiner Gemeinde. Verleumdung, böse Worte, Klagen gegen Älteste sind vor Gott Sünden, die nicht in der Gemeinde vorkommen sollen. Ich möchte das auch zum Schutz für Christian von vornherein sagen. Wir haben gesehen, wie hoch die Qualifikationen für Älteste sind und damit haben sie wirklich eine sehr hohe Verantwortung. Aber wir sehen auch, die Gemeinde hat ihre Verantwortung mit den Ältesten. Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Älteste werden mal vor Gott stehen. Und hin und wieder denke ich, Herr, ich weiß, ich werde auch ein härteres Urteil empfangen. Und das macht mich im Herzen dann ein bisschen eng und ich denke, oh Andreas, du musst den Herrn wirklich loyal sein. Es ist zwar eine Ehre für Christus, die Ortsgemeinde zu leiten, es bringt aber auch eine große Verantwortung und Last mit sich. Und dass es eine Last ist, vielleicht ein paar Worte auch dazu. Während die Geschwister der Gemeinde sich mit allem Möglichen beschäftigen und sich Hobbys leisten und Serien schauen und sich vergnügen, oft drehen sich die Gedanken eines Hirten immer um Gemeinde. Immer um Gemeinde. Tag und Nacht. Selbst im Urlaub. Du denkst immer an Gemeinde. Der Älteste betet für jeden Einzelnen. Er trägt und leidet mit. Er muss ermahnen, wenn Sünde vorliegt. Das möchte niemand. Ich möchte lieber sagen, schön, dass du da bist. Unser Missionar und Freund Fridolin Jansen sagte auch mal, als er bei uns war, ich werde bald vor Jesus stehen und werde Rechenschaft ablegen müssen, wie ich die Gemeinde geleitet habe. Auch wenn es nicht allen gefällt, was Gott für die Gemeinde vorgibt, ich kann nicht anders, ich werde seinen Vorgaben folgen. Und Christian, das wollen wir tun, auch wenn das nicht populär ist. Es ist Christi Gemeinde und wir sind Christus. Loyal. Und wir leben auch in der letzten Zeit, Geschwister. Auch Christen leisten sich unbiblische Einstellungen, Lieblingssünden und sagen sich, ist doch normal, machen alle, machen viele. Setzen sich über Gottes Wort hinweg und sagen, ach, was soll ich mit dieser Sache? Pff, die Bibelverse interessieren mich nicht. Sie leisten sich Eigenwillen und meinen, dass sie das dürften. Heute ist es unvergleichbar schwerer, Ältester zu sein als früher, wo Respekt, Wertschätzung und Unterordnung noch üblich waren. Heute müssen sich bibeltreue Älteste für Dinge stark machen, die von der Welt verachtet werden. Und die Ältesten wissen, Gott hat sich nicht verändert. Und ich werde Rechenschaft dafür ablegen, wenn ich vor dem Oberhirten stehe. Gott hat sich nicht verändert. Sein Wort gilt heute genau wie früher. Aber die Gesinnung der Menschen hat sich geändert. Und dann stehst du im Riss und denkst, gebe ich nach, sündige ich. Und stellen sie sich auf der Seite der Schrift und ermahnen Geschwister, erfahren sie oft Ablehnung. Aber wie schön, wenn die Gemeinde eine bibeltreue Haltung hat im Umgang mit Ältesten. Und ich möchte eine wunderschöne Stelle zitieren, wo Jesus als Vorbild rausleuchtet aus jeder Zeile, die ich euch vorlesen möchte, aus Philipper 2, 1 bis 11. Und so sollen wir sein, wie wir es jetzt lesen. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wenn ich einen sehe und sage, wer bist du eigentlich, dann schaue ich auf ihn runter. Das ist Sünde. Ich muss auf den anderen hochschauen. Wisst ihr warum? Die Bibel sagt, weil Christus sein Blut für diesen, deinen Nächsten, vergossen hat. Der ist Christus so wertvoll, dass ich nur nach oben zu schauen habe, wenn mir ein Mensch begegnet. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm seinen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel, die auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wie sollen wir gesinnt sein? Wie sollen wir ticken? Wie Jesus. Wie sein Vater. Was sein Vater sagte, hielt er, auch wenn es zur Erniedrigung führte, auch wenn es bis zum Tode führte. Er tat, was sein Vater wollte. Ja, auch wenn es bis zum Tod am Kreuz ging. Und wenn wir so denken wie Jesus, uns demütigen und den anderen höher achten als uns selbst, dann wird Einmütigkeit in der Gemeinde sein. Eine Liebe, wie sie die Welt nicht kennt. Eine Harmonie, wo Leute kommen und sagen, hier in der Freikirche Oberrat, das ist so schön. Das ist viel schöner als das, was ich so kenne. Gebe Gott unserer Gemeinde diese Gesinnung, Jesu. Dann wird die Zusammenarbeit zwischen Gemeindemitgliedern untereinander und auch mit den Ältesten von großer Freude und Einigkeit und Liebe geprägt sein. Und es gibt keinen Platz für Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz, keine Rangelei zwischen Geschwistern, keine Eifersucht. Und das Zeugnis von Oberrat wird andere Gemeinden auch ermutigen, Christi Gesinnung anzunehmen. Denn wo Christi Gesinnung ist, dort ist Demut und dort ist kein Platz für Welt, Rebellion und Streit. Und wir wissen, und das macht mir echt Mut in meinem Dienst, Jesus kommt bald wieder. Es dauert ja nicht mehr lang. Und das motiviert mich, durchzuhalten und zu beten, Herr, helfe mir, mein Ego zu bezwingen. Helfe mir, mich über den Erfolg meines Bruders oder meiner Schwester zu freuen. Sei nicht eifersüchtig, wenn er besser ist als du. Freu dich. Das ist gut, dass wir gute Leute haben. Und wenn du so betest, dass du dein Ego bezwingst, dann wird der Herr dir helfen. Und er gibt dir seine Gesinnung, damit die Gemeinde durch deinen Charakter gesegnet wird. Seht ihr, Nicht nur uns bringt es etwas, wenn sich unser Charakter bessert. Nicht nur wir haben mehr Freunde. Übrigens, die größten Egomanen sind einsam. Das sind ganz arme Leute. Sie stehen vor dir und reden nur von sich. Und innerlich läuft bei dir die Uhr ganz langsam. Du kannst es kaum ertragen. Die sind einsam. Aber die demütigen Leute, die Christi Gesinnung haben, die haben immer Gemeinschaft mit anderen. Mit denen ist es schön, zusammen zu sein. Dort ist Liebe und mehr Freude. Und dort ist auch die Gemeinde gut dran mit solchen Leuten. Ich möchte, Christian, dir zum Abschluss meiner Predigt etwas ganz Persönliches sagen. Als ob ich jetzt einen Schnitt mache und nur zu Christian spreche. Und ihr dürft alle zuhören, ja? Lieber Christian, gestern saß ich abends mit meiner Frau und wir schauten einen schönen Film zusammen. Das kommt bei mir auch mal vor. Und es ging in dem Film so harmonisch zu. Wie ein Märchen. Freunde, die in Not halfen, die sich gegenseitig unterstützten. Freunde, die bei einer großen Notsituation gegeben haben, ihr Portemonnaie öffneten, als wäre das für sich selbst. Wo andere Not hatten, haben Freunde herzliche Anteilnahme am Leid ihrer Nachbarn gezeigt. Freunde, die mit anpackten, wo Not war. Und das zog sich durch eine ganz lange Zeit und ich saß dort und hatte Tränen in den Augen. Und meine Frau, die wollte mit mir sprechen und ich wollte gar nicht sprechen. Menschen, ich mag auch nicht, wenn sie meine Tränen sieht, aber so war es eben. Und das passiert eigentlich selten bei mir bei einem Film. Und dann bin ich in mein Arbeitszimmer gegangen und habe gedacht, das, was ich dort in dem Film, in diesem Märchen gesehen habe, das kenne ich nicht in dieser Welt. Kenne ich nicht. Niemand von meinen Nachbarn hätte sich unserer Not so angenommen, wie die da im Film. Das war ein Märchen. Aber dann musste ich an meine Freunde denken, an meine Gemeinde denken. Und ich dachte, ja, meine Geschwister hätten das genauso gemacht wie in diesem Film. Sie hätten geholfen, sie hätten gegeben, sie hätten angepackt. Dort ist ein Haus abgebrannt, alle haben geholfen, die hätten es gemacht. Und ich habe alle Geschwister so im Geiste vor mir gesehen und dachte, die wären alle dabei. Sie hätten Mitleid mit mir. Sie lieben mich. Sie hätten die Not gesehen. Sie hätten nicht weggeschaut. Niemand wäre schadenfroh. Sie hätten herzliches Mitleid. Und als ich dort saß an meinem Schreibtisch, hatte ich Tränen, die waren noch viel schöner als bei dem Film. Und das, lieber Christian, ist kein Märchen, sondern Geschwister aus der Freikirche Overath. Ganz real, lebende Menschen, die Gesinnung Jesu haben. Und Christian, du darfst in dieser Traumgemeinde Ältester sein. Welch ein Vorrecht. Und das ist keine Märchengemeinde, sondern die ist real. Es ist keine Märchengemeinde, Christian, aber eine Traumgemeinde. Die beste, die ich kenne. Und das glaube ich wirklich, Christian. Eine Gemeinde, die viel betet und eng mit dem Herrn verbunden ist, das weißt du bist jeden Montag hier. Und deswegen hat die Gemeinde große Wunder erlebt, die man sich nicht vorstellen kann. Weil Gott in besonderer Weise geholfen hat, eingegriffen hat, weil seine Overather-Kinder ihn bestürmt haben und um Hilfe gebeten haben. Gottes Arm hat sich bewegt und hat eingegriffen. Dieses größte, das sage ich auch noch dazu, das größte Teleskop, was Menschen gebaut haben, kann 13 Milliarden Lichtjahre weit gucken. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Heißt, Gott ist noch weiter weg. Und sein Arm bewegt sich hier in Overath, um die Gebete der Gläubigen in Overath zu erhören. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das, weil die gläubigen Overather Kinder ihn bestürmt haben. Wir sind so klein und schwach, das ist wahr. Aber wir haben einen großen Ansprechpartner im Himmel, der kann das. Der kann helfen und tut es auch. Gott kam und half. Christian, eine Traumgemeinde. Geschwister, die dienen wollen, die viel spenden. Und alle Geschwister in unserer Gemeinde können bezeugen, wir als Älteste sagen nicht hier Spenden. Wir machen keine Spendenaufrufe. Und trotzdem versorgt uns der Herr wunderbar. Traumgemeinde. Unaufgefordert zu geben, was Menschen in dieser Welt am meisten lieben, ihr Geld. Geschwister, denen Gebet außerordentlich wichtig ist. Hier in der Freikirche Overath gibt es viele Geschwister, die von Gebetserhörungen erzählen können, weil sie Gott erlebt haben. Hier kommen Menschen zu Jesus und lassen sich taufen. Menschen lesen die Bibel und nehmen den Herrn beim Wort. Hier, Christian, in unserer Gemeinde gibt es keine Bibelkritik. Wir nehmen den Herrn beim Wort. Traumgemeinde. Und du, Christian, darfst als Ältester hier dienen. Welch ein Privileg. Ich habe Last, aber ich bin der glücklichste Mensch. Ein Traum, die beste Gemeinde, wunderbar, und das glaube ich wirklich. Und vielleicht noch zum Schluss, Christian, die Gemeinde ist nicht perfekt, aber fast. Gott segne dich und deinen Dienst, Bruder.